talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Ja, gut. Okay.
Ja, so mit dem Seitenhieb steigen wir doch direkt mal ein. Die Hörer werden es nicht hören, weil ich habe zu spät eingeschaltet. Wäre natürlich auch gut gewesen. Aber so sage ich einfach mal, hallo Vater.
Ja, hallo Sohn. So werden wir heute nicht warm werden mit dieser Einleitung.
Ja gut, dann fange ich mal mit einer anderen Einleitung an. Vielleicht bringt die uns ja weiter. Und zwar ist mir beim Schneiden der vergangenen Episode aufgefallen, dass ich dich in der Folge zu Joy letzte Woche zu einfach vom Haken gelassen habe.
Ach.
Ja.
Da wollen wir nochmal nachhaken oder so?
Passt nein, das? Nicht inhaltlich. Du wolltest dir noch was einfallen lassen. Klingelt's?
Nee.
Wir operieren ja bei unseren fachmännischen Filmanalysen gerne mit den Kategorien Haben- und Nicht-Haben-Seite.
Ah.
Und wir haben ja festgestellt, dass Nicht-Haben-Seite ja etwas stockig klingt. Und vor zwei Folgen hast du versprochen, dass du dir das einfallen lässt. Also, Dingsack, los, was ist jetzt? Was hast du?
Ja, ich muss dann gestehen, die Aufgabe habe ich irgendwie komplett verdrängt.
Ah, ey.
Ja, ich bin ein gewisses Alter erreicht, da darf man aber was vergessen.
Ja, aber machst du keine Notizen hier? Ich habe hier andauernd die ganzen Gesprächsnotizen von unserem Podcast, was wir uns noch einfallen lassen und so. Also das ist ja infam mal wieder. Also wenn du jetzt nichts Schmissiges raushaust.
Da muss irgendwie eine Ansage kommen. Pass auf, ich schreibe mir das jetzt auf.
Nee. Das wird ja nichts. Dann nennen wir die Nicht-Haben-Seite jetzt Andy Tormer Gedächtnis Shitlist.
Ja, von mir ist auch das.
So bist du auch mal Namenspatron einer denkwürdigen, Kategorie Bewertungsgrundlage.
Ja. Von mir aus gerne. Ja,
dann wollen wir mal sehen, was die Andy Tormer Gedächtnis Shitlist heute bereithält.
Ja.
Oder vielleicht gibt es ja gar nicht so viel zu monieren.
Wir werden sehen. Vielleicht reden wir erstmal, bevor wir jetzt schon in die Bewertung einsteigen, reden wir nochmal, über welchen Film wir reden.
Genau, wir kehren zurück in die Traumfabrik mit Der letzte Tycoon, Inside Hollywood und Kings of Hollywood. Hat unser Robby ja schon mehrere Beiträge im Portfolio, die sich mehr oder weniger kritisch mit dem Filmbusiness auseinandersetzen. Ne? Du erinnerst dich noch an alle Filme.
Natürlich. Ich hätte jetzt gefühlt auch gesagt, dass es noch ein paar mehr waren, die um das Thema kreisen.
Ja, ich überlege so ganz kurz, ob es das waren, aber das sind so die drei, die mir so direkt einfallen.
Ja.
Ja, und heute erhöhen wir um einen Film aus dem Jahre 92, denn wir tauschen uns über unsere Seherfahrung mit Mistress, die Geliebten von Hollywood, aus.
7 years ago, Marvin Landisman wrote a screenplay. After all this time, the one thing he never thought would happen.
I want to get this picture made, Marvin.
Finally happened.
Why did you meet my money guy?
So that's it. I mean, we're in business.
And it just so happens he has his girlfriend.
There's a part in your script that she wants.
Jack, I can't use her.
Would it hurt to audition her?
I'm a sex goddess.
But making a movie in Hollywood means knowing how to play the game.
Is there any humor in the film?
It's sad, but funny.
Oh, you mean kind of like Terms of Endearment?
Exactly. Terms of Endearment.
Terms of Endearment.
Is he working on the script too?
Oh, yeah. Stewart here studied with the same teachers as Spielberg.
Wow.
First, you've got to come to terms with your backers.
If I'm going to do the film, we're going to do it my way.
He's got a girl, too.
Then, you've got to zero in on a star.
Where is Borgnine?
He's too old.
No, he's right there.
Nobody ever said it was going to be easy. And for Marvin, easy it will never be.
You know, this film is about a guy's involvement with his art. How does he have time for three women?
You're right. That's why I was thinking we ought to change him into a gigolo.
Join an all-star cast. Danny Aiello, Robert De Niro, Martin Landau, Laurie Metcalf, Gene Smart, Christopher Walken, Eli Wallach, and Robert Wall for Mistress, a movie where everyone wants to be a player.
There's no sex in your film. There has to be more sex.
Great idea.
Mistress.
Am I really considering this?
Aus dem Jahr 1992, ne? Aus der guten Zeit.
Aus der guten Zeit, aus der guten alten Zeit. Damals war die Welt noch in Ordnung, in den 90ern. Genau. Es gab ja nie ein besseres Jahrzehnt als die 90er. Da war Kalte Krieg vorbei, alle waren fröhlich, alle waren frisch. Ja. Musik war gut.
Genau, Robert De Niro war in seinen...
Robert De Niro war noch gut,
in genau. In den besten Zeiten, ne?
Also, ja. Perfekte Basis. Regie führt ein gewisser Barry Primus. Der ist eigentlich Schauspieler und auch eine ziemlich markante Type. Weiß nicht, ob du das Gesicht vor Augen hast.
Nee, das Gesicht habe ich nicht vor Augen. Ich hatte halt nur auch nochmal gelesen, ob der, was der sonst noch gemacht hat, hat er schon ein paar Filme auch gemacht, ne?
Ja, aber tatsächlich nur als Schauspieler.
Okay.
Aber eine ganze Reihe von Filmen sind dabei mit De Niro, wo er mit ihm vor der Kamera stand. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, weil das sind echt viele. Aber du kannst quasi anfangen von den 70er Jahren, New York, New York, da hat er eine sehr markante Rolle gehabt, bis zu The Irishman im Jahre 2019. Dazwischen sind echt bestimmt, also wenn ich 10 sage, dann ist das, glaube ich, ganz gut geschätzt.
Okay.
Und der hat auch unter anderem in Joy mitgespielt, unserem Film der vergangenen Woche. Da war Primus dann in einer kleinen Rolle zu sehen. Ich glaube, der hat den Kunststofflieferanten gespielt, der Jennifer Lawrence um die Patente ihres Magic Mops prellen möchte.
Puh, jetzt habe ich tatsächlich immer noch kein Gesicht mehr vor Augen. Da muss ich mir mal schauen. Also ich hätte.
Kannst ja mal gucken, wenn du den siehst, dann auf jeden Fall. Also der ist ein bisschen aufgegangen. Ich finde, im Alter ist er gar nicht so leicht zu erkennen, aber so in den 70er Jahren, da war der doch eine sehr, sehr markante Type. So ein bisschen auch so, irgendwie das eine Auge ist ein bisschen höher als das andere.
Okay.
Also hast du bestimmt schon mal gesehen.
Okay, da werde ich ja mal.
Guck
dann
nochmal.
Neue Aufgabe, wenn ich dann nicht wieder vergesse.
Ja. Ich setze da kein Pfifferling rein, aber gut, mach du mal, bilde dich mal fort, auf jeden Fall.
Genau.
Mistress, die Geliebten von Hollywood, das ist seine erste und einzige Regiearbeit. Dafür hat er sich dann seinen langjährigen Weggefährten De Niro ins Boot geholt. Wichtig ist De Niro aber für diesen Film nicht unbedingt als Schauspieler. Wir sehen ihn nämlich nur in einer kleinen Nebenrolle als windig-schnittiger Investor. De Niro hat den Film nämlich damals über seine junge Produktionsfirma Tribeca erst möglich gemacht, indem er Geldgeber geholt hat und auch nachher beim Vertrieb ein bisschen nachgeholfen hat. Also es war ein langes Herzensprojekt von Primus, der dann irgendwie dann gesagt hat, ja, kennst du da jemanden? Und Robert De Niro musste halt immer irgendwie sagen, ja, versuch mal bei dem. Hat anscheinend nicht geklappt und irgendwann hat De Niro gesagt, hör mal, wenn ich mal eine Filmfirma habe, dann produziere ich deinen Film. Und so ist es dann auch gekommen. Okay. Ein Mann, ein Wort.
Das ist ja eine schön, richtig schöne Vorgeschichte.
Ja, auf jeden Fall, muss man sagen. Das könnte eigentlich der Beginn einer wundervollen Geschichte sein.
Also ich glaube schon, dass das für ihn auch eine Herzensangelegenheit war, in dem Film da was aussagen wollte.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch dadurch, dass er diese Erfahrung gemacht hat und überall abgelehnt worden ist oder lange auf verschlossene Türen gestoßen ist, das macht den Film auch irgendwie nochmal umso so biografischer, ne?
Ja.
Aber gut, wir greifen da so ein bisschen vorweg.
Genau.
Vielleicht einfach noch mit dabei sind noch Schauspielergrößen wie Martin Landau, Eli Wallach, Christopher Walken in einer kleinen, aber entscheidenden Szene. Und die eigentliche Hauptrolle spielt Robert Wool. Ich mach mal direkt mit der Handlung weiter, wenn du nichts dagegen hast.
Gerne.
Dieser Robert Wool, der spielt jetzt Marvin Landisman. Der war mal ein Drehbuchautor mit Ambitionen, hat sich aber mittlerweile mit einem Dasein als Regisseur für ja Direct-to-Video-Ratgeber abgefunden. Also er dreht so Kochsendungen und so ein Schmuh, also einfach aufs Band und eigentlich kein großartig anspruchsvoller Job. Und dieser Marvin Landisman erhält dann eines Abends einen Anruf von Jack Roth. Das ist Martin Landau. Jack Roth ist ein betagter Hollywood-Produzent, der... Ja, ich würde sagen, das merkt man relativ schnell, ziemlich verzweifelt ist auf der Suche nach einem Erfolg, nach einer letzten Chance eigentlich. Er ist auch betagt. Und gerade hat er Marvins uralt Drehbuch The Darkness and the Light in die Finger bekommen. Und er fängt jetzt nun an, am Telefon ihn zu umschmeicheln. Das Teil, das hat auf jeden Fall Hitpotenzial. Und wir müssen daraus was machen und das wird großartig. Wir können uns aber natürlich denken, so wie wir den Typen bisher kennengelernt haben in der Exposition, der hat vorher noch irgendwie ein anderes Drehbuch in der Hand gehabt, irgendwo sich erkundigt und dann erfahren, dass das schon gedreht worden ist. Also der Mann ist auch nicht mehr wirklich up to date. Also wir können uns denken, er nimmt einfach so das Erstbeste, was er in die Hand bekommt. Und außerdem geht es in dem Skript auch offensichtlich um einen Künstler, der sich getrieben von den Erwartungen anderer in den Selbstmord begeben hat. Ich bin jetzt kein Hollywood-Produzent.
Aber zumindest ein schweres Thema, ja.
Ein schweres Thema. Also ja, ich wollte auch sagen, du wirst mir zustimmen, das klingt jetzt nicht nach einem Hit, oder?
Ja, also nicht so nach Massenkino, ne? Also,
ja, genau, kein Mainstream auf jeden Fall. Der Autor Marvin, der ist dann auch selbstkritisch. Und diese Skepsis, die an den Tag liegt, die ist auch nach dem ersten Treffen, stellt sich heraus mit Jack, die ist auch berechtigt, weil erst bekommt Marvin so einen jungen Autoren zur Seite gestellt, so plötzlich mir nichts, dir nichts, ohne dass da vorher drüber gesprochen worden ist, der jetzt so plötzlich ein paar Ideen einbringen soll, das Drehbuch, wie du gerade so schön gesagt hast, so ein bisschen mainstreamiger machen soll. Und dann geht es in die Verhandlung mit den Geldgebern und mehr wird in die künstlerische Vision eingegriffen. Da werden dann Rollen mit Ehefrauen besetzt und Figuren einfach noch ins Drehbuch geschrieben. Und dann soll es mal mehr Humor geben und dann fehlt dem anderen aber noch ein bisschen Sex. Und wie das so ist, Konzession über Konzession und Marvin wird alles zu viel. Nicht nur, weil er da irgendwo selbst so seine Fälle davon schwimmen sieht, was so das Mitspracherecht betrifft, sondern weil das Skript auch einen sehr persönlichen Hintergrund hat. Denn der Künstler in dem Drehbuch, der steht für den Bruder seiner Frau, der selbst Schauspieler war und sich unter der Regie von Marvin das Leben genommen hat.
Gespielt von Christopher Walken.
Genau. In einer sehr, sehr kurzen Sequenz, so ein Flashback. Mehr ist es ja eigentlich nicht.
Ja.
Und da würde ich jetzt den Punkt setzen.
Ja, eigentlich schön erzählt.
Das ist so auch, da würde ich sagen, die Mitte des Films, wo das so zur Sprache kommt, ne?
Ja, genau. Aber im Prinzip geht es natürlich genau die ganze Zeit, er will halt möglichst an seinem Drehbuch festhalten. Wehrt sich natürlich auch vehement, aber merkt dann halt auch, ohne irgendwelche Konzessionen steht er halt vor dem Nichts. Also entweder er macht es mit Konzessionen oder mit entsprechenden Änderungen oder gar nicht. Das ist halt die Situation.
Ja. Ja, das ist die Situation und die Realität, wenn wir aufs Ende gucken tatsächlich. Weil der Film entsteht ja nicht. Er macht Konzession und Konzession und Konzession. Und dann wird's auch richtig tragisch. Vielleicht hört man das so auch ein bisschen aus dieser Zusammenfassung heraus, dass Anfang eher so ein bisschen locker flockig ist und etwas komödiantisch. Und dann gibt's tatsächlich einen kleinen tonalen Bruch hinten raus, wo es dann wirklich tragisch wird, weil er persönlich involviert ist. Aber auch nicht nur er, sondern dann auch Jack Roth, der die ganze Zeit so ein bisschen wie so eine Witzfigur rüberkam, stellt sich heraus, das ist wirklich eine traurige Witzfigur, weil er wirklich seinen letzten Hit vor 15 Jahren hatte und unter schlechten Selbstbewusstsein mangelt und es nochmal wissen will und schafft es einfach nicht. Und alle, die da eigentlich an Bord sind, sind da oft, also gerade auf Seite der Filmemacher, sehr tragische Figuren. Mhm. Ja, wie fahren wir fort? Wollen wir mit unserer bewährten Zweiteilung fortfahren? Habenseite, Andy Thormer, Gedächtnis, Shitlist?
Ja, würde ich sagen. Fangen wir doch mit der Habenseite an.
Dann mach mal.
Ja, dann mach mal. Also ich fand da eben diese Geschichte ganz gut. Die Idee halt eben auch, dass es halt ja eigentlich ein tragischer Film sein sollte. Und halt eben, das war natürlich schon sehr überzogen, welche Konzessionen er alles machen sollte dann. Ne? Das war ja einer nach dem anderen, hatte dann eben seine Frau am Start, die irgendwelche Rollen besetzen sollten. Und wie er sich halt da versucht hat, gegen zu wehren, der Produzent, der halt immer den Spagat machen musste, wie er, dass er da halt die Geldgeber bei der Stange hält, aber ihn jetzt auch nicht verliert. Ne? Also er ist ja auch relativ verzweifelt.
Ja, aber macht er tatsächlich den Spagat? Er macht ihn ja nicht, das ist ja das Witzige, weil er ja eigentlich immer sagt zu allem, ja, aber das ist eine sehr, sehr gute Idee oder ja, wir können das doch so machen. Und letztendlich biegt er sich doch eins zurecht. Also die Schleimspur von ihm, die ist ja super lang.
Ja, ja, er steht natürlich mehr auf der Seite der Geldgeber, weil er natürlich genau weiß, wenn er da nicht nach deren Pfeife tanzt, dann wird's halt nichts. Ne? Er hat jetzt auch nicht so viele Chancen mehr. Ne? Wie du sagst, er ist ein bisschen betagt an der Stelle. Und ja, man rennt ihm nicht die Tür ein. Ne? Also.
Ja, und ich finde das aber richtig gut, wie Martin Landau das spielt. Ja. Der hat mich total mitgenommen, der Typ, wie er auftritt, wie er, also es ist ein Speichellecker, aber kein unsympathischer Speichellecker und halt ein Speichellecker, der halt auch aus der Not getrieben ist. Und wie er diesen Spagat zwischen Witzfigur schafft, nachher aber dann auch wirklich zu einer ja greifbaren Figur wird, die halt nicht nur heiße Luft produziert und nicht nur zum Comic Relief dient, das fand ich dann nachher sehr, sehr stark.
Ja, dann vielleicht auch positiv zu erwähnen, unser Robert. Ich finde, er hat auch da eine ganz interessante Rolle gespielt, finde ich, so ein bisschen Lebemann-mäßig halt, ne? Vielleicht auch nicht so, wie man ihn so kennt.
Ja, okay, da widerspreche ich dir. Also du hast mir ja jetzt nicht wirklich zugestimmt bei meiner Martin Landau Lobeshymne. Daraus schließe ich, dass du die Figur nicht so gut fandst. Bei Robert De Niro muss ich sagen, den fand ich halt relativ vergessenswert als Figur. Also er spielt einen Investor, einfach mal ganz kurz nochmal gesagt, es gibt drei zentrale Geldgeber und er ist einer davon, das ist wahrscheinlich auch der potenteste, zumindest gibt er sich nach außen so her und hat auch nochmal ein ganz, ist auch derjenige, der sagt so, ja, ihr Skript ist gut, ne? Also eigentlich lügen die sich ja alle ins Gesicht.
Teilweise geben sie auch dazu, dass sie das gar nicht gelesen haben, ne? Sie wollen ja halt genau eine Rolle für ihre Frau oder...
Aber Robert De Niro sagt ja zumindest, er hat's gelesen und er ist derjenige, der sagt so, ja, aber was ihr im Drehbuch fehlt, das ist eine Prise Sex.
Genau.
Das ist tatsächlich auch eine Szene, die dem, ich weiß nicht, ob dem Primus selbst oder dem Drehbuchautor wirklich so passiert ist.
Okay, du meinst so, da ist sehr viel Autobiografisches drin.
Da sind tatsächlich ein paar Erfahrungen drin, die beide gemacht haben, ja.
Ja.
Und deswegen wirkt der Film vielleicht auch gerade so nachvollziehbar.
Mhm.
Also gerade wenn ich den Vergleich beispielsweise mit Inside Hollywood ziehe, wo ich tatsächlich, ja, die Geschichte mit dem Hund und mit dem Bart, ja, vielleicht sind die geckig, besser, mal weniger, mal besser, aber es ist doch auch schon eine sehr an den Haaren herbeigezogene Konflikt. Ja, und ich glaube, das, was hier passiert, natürlich ja, ist das auch komisch überzeichnet, aber was hier passiert, so dass der eine sagt, ja, aber wir brauchen da noch irgendwie eine Rolle. Oder wir brauchen noch, weiß ich nicht, der Film ist ja ganz gut, aber muss der zum Schluss sterben? Oder der Film ist zu tragisch, da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie einen Lacher reinbringen, einen Comic Relief.
Ja.
Ich glaube, das passiert sehr, sehr oft. So dieses Prinzip, viele Köche verderben den Brei. Und das transportiert der Film ganz gut.
Ja, obwohl, die haben ja noch gar nicht angefangen zu kochen, ne? Die reden ja noch über das Kochbuch.
Ja, genau. Das geht ja tatsächlich darum, das Rezept erstmal zusammenzustellen. Aber ich glaube, auch da, gerade in dieser Produktionshölle sich zu bewegen, wie viele Filme entstehen denn nicht aufgrund von irgendwelchen Zerwürfnissen oder so? Das ist so ein bisschen so, wir sehen immer die Filme, die rauskommen, aber wir sehen nicht die Filme, die nicht gedreht werden. Natürlich gibt's da die großen Beispiele, wie, was weiß ich, der Dune-Film damals, der in den 70er Jahren erscheinen sollte, oder was weiß ich, der Film von Jerry Lewis, wo er diesen traurigen Clown im KZ spielt. Das sind ja so die sehr bekannte Beispiele dafür, für Filme, die nicht erschienen sind. Und das ist ja hier eigentlich so ein bisschen die Blaupause.
Ja, ich sehe schon, ich glaube, du bist ja, du hast jetzt gerade den Vergleich gezogen zu Inside Hollywood.
Da, ja.
Genau. Da eben habe ich so gedacht, du willst jetzt den gleichen Vergleich ziehen. Da bin ich gerade wieder anderer Meinung. Da fand ich den schon etwas stärker.
Okay. Warum?
Ja. Ja, weil es halt eben wirklich eine Satire war und da war es dann auch an der Stelle ein bisschen überdreht. Hier hatte ich dann eben so ein, ja, es war eigentlich für mich jetzt, wie du sagst, ist wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist es im wahren Leben so und also nicht allzu überdreht, ne? Also ein bisschen zwischen Comedy und also Komödie und Tragik.
Ja, und das mochte ich aber.
Ja, okay.
Also natürlich sitzt nicht jeder tonale Bruch. Auf jeden Fall. Es gibt auch manchmal so Stellen, wo du denkst, so, wie kommt das jetzt zustande? Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es der perfekte Film ist. Aber gerade im Vergleich zu Inside Hollywood oder auch den anderen genannten, die ich ja gerade genannt habe, Kings of Hollywood beispielsweise, das sind ja reine Satiren.
Ja.
Und die trauen sich aber nicht wirklich die Hand zu beißen, die sie füttert.
Ja.
So, das sind so seichte Dinger, aber nicht so wirklich gewichtig, weil am Ende irgendwie sich der Kreis ja schließt Ne, beispielsweise Kings of Hollywood, die drehen ihren Film, alle sind freundlich und froh oder so. Mhm. Ne? Hier finde ich gerade, dadurch, dass der Film in der Mitte so einen Bruch vollzieht und ins Tragische geht, ist da plötzlich Betrug und Selbstbetrug, ja, die werfen lange Schatten. Mhm. Das finde ich dann irgendwo stärker und mutiger als die anderen Filme, die wir bisher gesehen haben. Und das rechne ich dem Film jetzt gerade hoch an.
Ja, okay. Ich denke mal, ist auch mal eine interessante Interpretation.
Was heißt Interpretation? Das ist meine Meinung.
Das ist deine Meinung, genau. Ich finde es halt eben eher, ja, es ist ja nicht so, dass er auch wirklich, wie du sagst, da die in die Hand beißt da. Ne? Also im Prinzip, er macht ja fast alle Kompromisse mit, wehrt sich natürlich immer, aber irgendwo hat er ja wirklich nicht so wirklich die Chance, sich da rauszudrehen. Also halt lange Zeit auf den, der ist ja auch nur eingekauft, der Sohn von einem alten Regisseur, der ihn da immer wieder berät, oder der Schreiber, ne? Also.
Der auch eigentlich nur dabei ist aufgrund des Namens seines Daddys, ne?
Genau.
Damit man den auf das Drehbuch oder aufs Filmplakat packen kann.
Ja, genau.
Da gibt es am Anfang die Verwechslung. Ach wie, sie haben den und den engagiert? Ja, aber das ist der Sohn, so nach dem Motto, ne? Also.
Ja.
Es sind keine Brüller dabei. Das möchte ich jetzt gar nicht so, den Eindruck will ich gar nicht erwecken. Und man muss auch Sitzfleisch mitbringen, auf jeden Fall. Der Film entspinnt sich sehr viel über seine Dialoge.
Mhm.
Ja, also das ist jetzt kein Film, der einfach so auf also eher screwballig angelegt ist als Slapstick.
Ja. Ja,
oder mit krassen Einfällen oder so daherkommt.
Ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, was ich vielleicht eher so habe. Das ist so ein Zwischending zwischen Drama und Komödie oder den Spagat, den er da irgendwie so. Also für mich bewegt er sich nicht in beide Richtungen nicht richtig.
Mhm, okay.
Das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen.
Kann
bisschen
ich nachvollziehen.
Gar nicht mehr so.
Wie gesagt, man kann natürlich auch sagen, ist das jetzt eine Komödie, ist das jetzt ein Tragikfilm, und es gibt durchaus Komponenten, wo ich denke so, warum wird das jetzt nicht so weiter ausformuliert?
Es ist halt eben aus meiner Sicht beides nicht wirklich richtig. So, weder das eine noch das andere. Man bewegt sich irgendwo dazwischen. So richtig ganz ernst nehmen kann ich ihn halt nicht, aber richtig lachen konnte ich halt auch nicht.
Ja, es gibt so Brüden, da denkst du dir so, meine Güte, was, da passt ja nicht zusammen. Und hier ist es aber so eine Nummer, da finde ich das interessant. Gerade, dass es die beiden Geschmacksrichtungen drin sind. Das ist so wie wenn du was Scharfes isst und dann ist da was Süßes dabei. Oder umgekehrt.
Mhm.
Also, so hatte ich das irgendwie bei dem Film. Vielleicht auch, weil ich eine gewisse Überkompensation der Erwartung dann jetzt bekommen habe, muss ich sagen. Also, ich habe nicht viel erwartet.
Okay.
Und war jetzt am Ende doch ganz gut abgeholt, muss ich echt sagen. Ja, aber was packen wir denn genau auf die Andy Thormer Gedächtnis Shitlist? Mach sie voll, mach deinen Namen alle Ehre.
Der Film kommt ja aus den guten Jahrgängen, ne? Oder aus einem guten Jahrgang. Aber du findest auch fast wirklich nichts zu dem Film.
Und das möchtest du dem Film jetzt ankreiden?
Nee. Und dann habe ich dann tatsächlich ein bisschen was gefunden. Und den fand ich irgendwie sehr, sehr, das war ein ganz kurzer Kritik, und das fand ich wiederum sehr witzig. Da stand am Ende als Fazit, ja, man hätte noch einige Änderungen vornehmen sollen. Was ja irgendwie so ein bisschen den, aus meiner Sicht, ich fand das irgendwie sehr treffend.
Das ist sehr treffend, darüber kann man jetzt auch lachen.
Ja.
Man kann das aber auch sehr traurig finden, weil der Film tatsächlich auch an den Kinokassen eine ziemliche Totgeburt war, die nur 600.000 eingespielt hat.
Ja, ich meine, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da wirklich ein Herzensprojekt des Autors war oder des Regisseurs. Ich glaube, das spürt man auch. Aber eben, ich habe eben die Situation, dass es weder die Dramatik mich so wirklich abgeholt hat und aber auch ja Komödie, Satire, hat das mich auch nicht also wirklich abgeholt. Also das ist meine persönliche Meinung.
Ja, natürlich. Der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und du bist offensichtlich nicht der Fisch gewesen.
So. Genau. Oder der Wurm hatte nicht meine Farbe. Ja, so kann man es vielleicht sehen.
Ja. Wie erklärst du dir denn den deutschen Untertitel, Die Geliebten von Hollywood?
Gut, da habe ich
weil wieder... Über die Episode haben wir ja gar nicht gesprochen und über den Titel.
Nee, das stimmt. Ich muss auch gestehen, habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber hast
ja, dann formulier sie doch mal oder versuch doch mal hier. Jetzt weich doch nicht einfach aus.
Ja, die
nur weil du über eine Frage noch nicht nachgedacht hast. Ja, Stream of Consciousness. Zack, okay. Los.
Die Geliebten von Hollywood. Okay, das sind wahrscheinlich die Geldgeber, die halt eben da eigentlich die Fäden ziehen und auch eigentlich entscheiden, wo es lang geht. So würde ich das mal interpretieren.
Also du würdest das auf die Figuren, die wir sehen, die tatsächlich das Geld geben sollen, projizieren.
Genau.
Weil man könnte jetzt mal meinen, also es sind ja hier auch einige Frauen und auch sprichwörtlich angelegte Geliebte dabei. Ne? Und dann wäre es eigentlich ziemlich mit der Brechstange. Die Frauen in dem Film spielen ja lange keine große Rolle. Es gibt drei Damen in dem Film,
ja,
die von den Produzentenmännern auf die Produktionsliste oder auf die Besetzungsliste geschachert werden. Ne, beispielsweise die Muse von Eli Wallach, die Peggy.
Ja.
Tuesday Night heißt sie. Echt ein geiler Name, by the way. Das ist so eine unerfahrene Jungschauspielerin. Dann die betuliche Patricia, die von ihrem untreuen Ehemann, gespielt von Danny Aiello, mit einem Engagement in dem Film ja ruhig gestellt werden soll. Und dann ist ja noch das Starlet Beverly da, gespielt von Cheryl Lee Ralph. Und die ist ja die eindeutig erfahrenste Mimin unter den dreien,
ja,
und wird von Robert De Niros Charakter ins Spiel gebracht. Pikanterweise führt sie eine Affäre sowohl mit den Figuren von Robert De Niro als auch mit der Figur von Danny Aiello. Und
ja,
im Finale kommt es ja dazu, dass Jack Roth die drei potenziellen Geldgeber auf einer Party dazu drängen will, endlich jetzt mal die Kohle rauszurücken, die Verträge zu unterschreiben.
Ja.
Und dazu kommt es nicht. Nicht nur, aber auch, weil es irgendwelche Frauenprobleme bei allen gibt.
Ja.
Und da habe ich mir überlegt, ist dieser deutsche Untertitel vielleicht auch einfach nur so eine Brechstange, weil das Marketing nicht so richtig wusste, wie sie den Film bewerben sollen. Ich war mir erst nicht so sicher, was soll das bedeuten? Sind die Frauen hier die Wurzeln allen Übels, also so die Schlangen Hollywoods? Oder sind sie eigentlich die eigentlichen Strippenzieherinnen? Weil ohne ihr Wohlgefallen entsteht der Film ja nicht. Weil sie sich ja alle von dem Projekt abwenden, aus verschiedensten Gründen, machen die Produzenten ja auch nicht mit.
Okay, weil er sie dann letztendlich auch ablehnt oder in anderen Rollen sieht oder denen eigentlich gar nicht diese Rolle zutraut. Ne? Ist eigentlich auch eine, wäre auch eine treffliche Erklärung da. Ne?
Das wäre mir aber, glaube ich, die einfache Erklärung, weil ich finde jetzt deine auch tatsächlich besser.
Ja.
Weil ich glaube auch, dass die Geliebten oder der Titel, der Mistress, der Originaltitel, dass das eine Doppeldeutigkeit ist. Also wir haben natürlich hier viele Geliebte im Film, aber die wahren Geliebten, das sind halt die Figuren in diesem ganzen Beziehungsgeflecht Hollywood, so würde ich das sagen, die sich gegenseitig schöne Augen machen. Ne? Also die wollen ja alle miteinander ins Bett, um die Kohle zu machen.
Ja, so.
Und jede Gelegenheit mitnehmen.
Genau. Das andere wäre ja relativ...
Das wäre nämlich plakativ.
Ja, platt, würde ich sagen. Ne? Also, aber ja, gar nicht so abwegig, ne? Dass man das vielleicht darüber versucht hat, an den Mann zu bringen. Ne? Aber im Prinzip sind das ja dann doch eigentlich schon auch immer alles Nebenfiguren. Dann, ne?
Ich glaube auch, dass der deutsche Untertitel eher so wie so eine hilflose Eindeutschung wirkt.
Ja.
Weil man den Film so inhaltlich schwer zu fassen bekommt, weil man irgendwie sagen muss, ach komm, es geht hier um eine Beziehungskomödie oder so, um da irgendwo einen Marketing-Effekt noch irgendwie reinzubringen. Ich glaube schon, dass das so platt ist. Weil wenn das so gemeint wäre von dem Film, dass die Frauen hier alles kaputt machen, dann wäre das schon ziemlich frauenfeindlich. Und ich glaube, das ist der Film eigentlich nicht.
Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Also die Frauen sind nicht besonders gut geschrieben. Also die Männerrollen sind da die interessanteren.
Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt so unterschreiben, aber ja, aber dass sie jetzt die Hauptfiguren sind, kann man so nicht wirklich sagen, dass um die sich ja alles dreht, ne? Also ich denke mal.
Ja, und im Prinzip diese ganzen Beziehungskisten, die werden ja auch im Finale erst so richtig relevant. Na klar, der Produzent versucht, die Geldgeber über die Frauen zu packen, ne? Aber das ist ja nicht das Thema des Films. Also, dass es darum geht, dass die Frauen in diesen Film reingeschachert werden und so. Da spielen ja noch viel, ganz, 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 ganz viele andere Faktoren noch eine Rolle.
Also ich sehe schon, du hast dich da viel mehr reingefunden als ich und viel mehr Nuancen drin gesehen.
Mich hat der Film tatsächlich so ein bisschen zum Nachdenken mit animiert. Das war ganz interessant, ja.
Ja, hört man auch so raus. Und ja, Schande über mein Haupt, aber irgendwie hat er mich nicht gegriffen gekriegt.
Wir gucken demnächst wieder für dich Inside Hollywood mit dem plakativen Bart und der Hund wird erschossen.
Ja, mit dem Hund, das ist eine richtig coole Story.
Ja.
Aber das ist ja so ähnlich, ne, dass man eben, hier ist es ja, da will man ja nicht einfach das Ende wegnehmen. Ne?
Ja, aber und, das ist doch wie Kindergarten inszeniert und auch richtig theatralisch. Der Regisseur, das ist so ein Rockstar und die Produzentin oder die Studiobossin, das ist so ein Abziehbild von so einer karrieregeilen, skrupellosen Mannfrau, kann man schon fast sagen. Also mehr Haare auf den Zehen. Also das sind doch alles Abziehfiguren da in dem Film.
Halt eine Satire. Ne? Hier ist es so ein bisschen
Ja, und eine Satire zeichnet sich doch nicht dadurch aus, dass das immer dir ins Gesicht schlägt.
Ja, jetzt gut, tust du dem Film auch wieder Unrecht. Aber gut. Aber ich glaube, wir reden ja über einen anderen Film gerade.
Ja, aber darüber kann man ableiten, wie wenig du diesen Film verstanden hast.
Ja, das mag ja auch sein, dass er mich einfach nicht, ich bin an den Haken vorbeigeschwommen halt einfach, ne? Wie du so schön gesagt hast. Und dann,
Blindfisch.
Ja, Blindfisch. Er hat mich halt einfach nicht an den Haken gekriegt, der Film. Ja. Definitiv. Aber das hatten wir bei dir auch schon mal bei einer anderen. Aber ich habe zu Ende geschaut, ne?
Zack, nochmal das Messer in die Seite, nochmal schnell aus dem Kampf nochmal mit einem feigen Move nochmal rausziehen. Ja, sehr gut.
Oh, ja.
Okay, ja. Gut, dann.
Ja, ich will gesagt, ich fand den jetzt auch
nicht. Nein, brauchst du, ja, das ist gut, ist ja Geschmackssache.
Ist ja nicht schlecht.
Ich fand den jetzt auch nicht, das ist jetzt kein Zehner-Kandidat, ne? Ich meine, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen geckig, dass wir uns da jetzt an der Stelle etwas kabbeln, aber.
Ja, bin ich mal gespannt,
das ist eine Satire.
Wie weit wir denn auseinanderliegen, ja, damit.
Ja, werde ich mir jetzt erstmal anhören, was du gibst.
Ja, bei mir ist das eine glatte 5.
Eine glatte 5. Mhm. Dann gebe ich eine 7 minus.
Oje, da hast du aber jetzt irgendwie, du wolltest dich einfach nur nochmal abheben, oder?
Nee, das hat der Film so ein bisschen, das ist so der Underdog-Bonus, den er von mir jetzt kriegt.
Okay, den hattest du schon vorher schon so, oder habe ich den jetzt rausgekitzelt bei dir?
Den hast du vielleicht noch mal ein bisschen rausgekitzelt. Ich hatte dir eigentlich die 6 hier stehen, aber dadurch, dass du mit der 5 um die Ecke gekommen bist, mache ich die 7 raus.
Ja, okay.
Dann wird's nämlich richtig voll. Auf unserer Liste, glaube ich, da im Ranking. So, muss ich jetzt natürlich wieder hier ein bisschen überspielen und so. Dann wären wir summa summarum, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, bei 12 Punkten.
Ja.
Ja, ne? Ja. Okay.
Mit einem kleinen Minus dran.
Gut, was machen wir denn nächste Woche?
Nächste Woche machen wir Sein Name ist Mad Dog.
Sein Name ist Mad Dog, okay, alles klar. Ist doch aus derselben Jahreszeit so ungefähr, ne? Ist auch Anfang der 90er.
Ja, kommt glaube ich auch ungefähr hin, ne? Also nicht weit weg.
Okay, hast du den schon gesehen?
Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich schon.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe den nicht gesehen.
Auch relativ unbekannt, oder? Vielleicht ja. Nicht ganz so unbekannt wie der hier heute, aber.
Ja, der ist ja tatsächlich völlig unterm Radar, ne?
Ja, wenn der nur in 30 Kinos gespielt worden ist, dann erklärt sich das.
Na gut. Dann schauen wir mal, wie wir nächstes Mal auch wieder so konträr sind.
Ich besorge schon mal Fischfutter für dich, falls du wieder daneben schwimmst.
Du musst mir
damit der Fisch nicht verhungert am unterm Haken.
Ja, ja, genau. Und du musst mir versprechen, dass du den Film zu Ende guckst. Okay.
Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Fatih, draußen, ne? Bis dahin.
Ciao.
Ciao.